Lieber Wolfgang Bühne, ich habe keine Eieruhr, aber ich habe eine Stoppuhr. Die brauche ich auch, weil das eine ganz große Gefahr von uns Predigern ist, dass wir doch länger predigen als gedacht. Wolfgang, ich werde mir das zu Herzen nehmen mit dem HSV, das war eine gute Idee. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ja, das ist unser Thema. Freude im Gemeindebau, trotz Krise oder jetzt erst recht. Als ich damals mitbekommen habe durch meinen Bruder Wolfgang, dass ich zu diesem Thema sprechen soll, habe ich mir echt viele Gedanken gemacht. Seit 2005 darf ich mit Gottes Gnade der Gemeinde Licht und Leben als Ältester mit vorstehen. Und man erlebt ja unglaublich viel. Aber man erlebt nicht nur die Freude, sondern man erlebt vor allen Dingen auch Krisen. Und ich möchte gerne mal, dass jemand aufsteht, der den Herrn Jesus nachfolgt, der noch nie eine Krise hatte. Kann der mal aufstehen? Keiner? Sind hier Gemeindeleiter, Pastoren, Älteste dabei? Finger hoch, darf ich mal gucken, sind hier welche dabei? Okay. Und habt ihr schon mal Krisen erlebt? Wenn wir ehrlich sind, müssen wir feststellen, dass je klarer wir die Gemeinde Jesu Christi nach dem Modell des Herrn Jesus bauen, desto schwieriger wird es. Weil wir in einer Welt leben, die ständig dabei ist, alles auf den Kopf zu stellen, im Negativen, was der Herr will. Und da wir Christen nicht auf dem Mond leben und auch nicht auf den Horeb, sondern in unserem grauen Alltag, betrifft uns die Entwicklung in der Gemeinde. Und ich möchte heute uns einige Verse aus dem Buch Nehemia vorlesen. Weil ich glaube, dass das ganz gut passt. Nehemia war in der Situation, Bibelleser wissen, ja, 70-jährige Gefangenschaft in Babylon, dann unter Esra die Rückführung. Und Nehemia hatte die Aufgabe, die Mauer wiederzubauen. Und er hatte überhaupt kein Problem damit. Oder? Das war alles ganz einfach, die Mauer zu bauen. Nein, es war genauso schwierig, wie es bei dir ist, wenn du in der Gemeinde Jesu Christi dich mit einbringst. Und wir werden heute einiges über diese Dinge noch im Einzelnen hören. Ich möchte mit diesem Zitat anfangen. Es gibt in unserer Zeit im Reich Gottes viele, die gern umherreisen und allerlei Feuerwerk machen wollen, aber wenige, die bereit sind, Kindlein zu pflegen. Ich finde das eine geniale Analyse von diesem Bruder. Wisst ihr, wenn wir in einer Gemeinde in der Leitung arbeiten und so den grauen Alltag mitbekommen, dann werden wir mit allen Problemen konfrontiert. Mit allen. Wenn wir zumindest auch wirkliche Hirten sind. Wenn wir nahbar sind. Ich hoffe, dass, wenn du in einer Gemeinde leiten darfst, dass du nahbar bist und nicht unter Herrschaftssucht leidest. Dass du glaubst, weil du Pastor bist oder Leiter einer Gemeinde, sind die Gemeindeglieder deine Untertanen. In meiner Bibel steht, dass der Leiter der Diener aller ist. Und ich glaube, das ist wichtig, weil wir in diesen Krisen auch immer wieder herausgefordert sind, dieses, was hier auf der rechten Seite steht, wo Schatten ist, muss es auch Licht geben. Und ich glaube, das ist für uns wichtig, dass wir auch diese Dinge, die scheinbar nicht Freude machen, dass sie trotzdem später auch zum Segen werden. Denn eins ist so in unserem Leben, auch als Christ. Wir lernen mehr durch Niederlagen und Krisen als durch Siege. Und deswegen ist es wichtig, dass wir als Christen nicht davonlaufen und auch nicht die Augen zumachen und schon gar nicht den Kopf in den Sand stecken. Sondern in meiner Bibel steht, wenn all diese Dinge passieren, die momentan auch in unseren Gemeinden passieren, dann blickt auf zum Himmel. Eure Erlösung naht. Christen gucken nicht weg, sondern Christen gucken nach oben, zu ihrem Herrn, wo ihre Hilfe ist. Und dieser Blick, den wünsche ich dir persönlich und auch immer wieder mir. Die wahren Freunde, die erkennt man in der Not. Und unsere Gemeinde ist auch schon durch viele, viele Krisen gegangen. Und dann lernt man es wertschätzen, wenn Geschwister dabei sind, die dabei bleiben. Einige sind auch gegangen. Das habt ihr wahrscheinlich in euren Gemeinden auch erlebt. Es wird schwierig und wir haben ja auch bestimmte Richtungen und Strömungen, die der Meinung sind, in der Gemeinde ist immer Sonnenstrahl, wir als Christen haben keine Probleme, ist immer Friede, Freude, Eierkuchen und als Christen streitet man sich also sowieso nicht, man hat immer eine Meinung, ja. Wisst ihr, das sind einfach Lügen, die wir langsam anfangen zu glauben. Und deswegen müssen wir einfach merken, auch in einer christlichen Gemeinde, in jeder christlichen Gemeinde muss ein ganz großes Schild angebracht werden. Sünder, in Klammern, begnadigt, Klammer zu. Und wisst ihr, ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, dass man ein Christsein leben möchte, wo man vielleicht auch gelehrt worden ist, wenn du zu Jesus kommst, dann dreht sich alles um dich. Es geht dir gut, wir haben es schon vorhin gehört. Ja, aber Christsein bedeutet, den Herrn Jesus zu dienen. Und in einer Gemeinde, wo Jesus Christus nicht im Zentrum ist, dreht sich alles um Person, Menschenkult. Gab es schon damals, gleich am Anfang, einer der ersten Briefe, im ersten Korintherbrief. Ich bin Apollos, ich bin Petrus. Vielleicht sind auch hier einige. Ich bin Wolfgang Nestvogel, ich bin Wolfgang Bühne, ich bin Friedemann Wunderlich. Nein, wir gehören an allererster Stelle den Herrn Jesus Christus. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir das verstehen. Was ich hier gemeint habe mit stärkere Persönlichkeit entwickeln, ist, dass wir durch die Krisen auch gestärkt werden. Und durch jede Krise, die in dein Leben kommt, soll Jesus Christus sichtbarer werden. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Bild kennt. Ein Mann kam zu einem Bildhauer und wurde gefragt, sag mal, ist ja unfassbar, du hast da so einen Marmorblock und daraus kommt irgendwann ein wunderbares Bild von einem herrlichen Löwen. Wie machst du das? Oh, sagte der Kunsthauer, das ist gar nicht schwer. Und jetzt hör gut zu. Ich schlage alles weg, was nicht nach Löwe aussieht. Sieh mal, und das ist das, warum Gott uns in Krisen bringt. Er muss alles wegnehmen, was dein Eigenleben und mein Eigenleben ist. Tut das weh? Ja. Ist es immer einfach, das auszuhalten? Nein. Ist es segensreich? Ja. Wünschen wir uns solche Zeiten, wenn wir ehrlich sind? Nein. Sind sie aber ganz, ganz wichtig für unsere geistliche Entwicklung? 100%. Und in dieser Spannung leben wir. Ich glaube, dass wir durch Krisen auch etwas gewinnen, nämlich den Blick für das Wesentliche. Ich glaube, wenn so eine Gemeinde mal so richtig durchgebeutelt wird, das kann ich bestätigen, das ist in unserer Gemeinde schon oft auch der Fall gewesen, durch Krisen und durch Schwierigkeiten, dann konzentriert man sich auf das Wesentliche. Dann ist das nämlich nicht mehr so wichtig, ob die Stühle jetzt braun sind, gelb oder lila oder rosa oder das Liederbuch, sondern da sind andere Dinge wichtig. Ich glaube, dass Gott auch diese Nöte zulässt, um alles auszuschwemmen, was Ballast ist. Und ich glaube, dass wir uns anders auf das Leben fokussieren, wenn wir auch durch Krisen kommen. Ich bin mir ganz sicher, ich hatte eben ein Gespräch mit einem Bruder, ich weiß gar nicht, ob er noch da ist, und er erzählte mir auch, dass er mit einer Krankheit eben halt auch zu kämpfen hat, die nicht so einfach ist. Aber was macht das mit einem Menschen? Es kann ja so sein, noch ein Bild, das gleiche Licht oder das gleiche Feuer, was die Kerze zum Schmelzen bringt, erhärtet den Ton. Leid kann auch dazu führen und Krisen, dass wir bitter werden. Und ich glaube, das haben wir alle schon erlebt. Aber Gott hat ein anderes Ziel. Er möchte, dass wir uns wirklich auf das Leben fokussieren. Eine alte Glaubensschwester hat zu ihrem Sohn gesagt, Peter, mein Junge, das Leben passt in einen Koffer. Habt ihr das verstanden, was die Frau meinte? Sie hat recht. Vieles brauchen wir gar nicht. Oft wird uns das erst bewusst, wenn wir in Krisen kommen. Plötzlich merken wir, Wir haben so viele Dinge im Fokus, die gar nicht wichtig sind. Zumindest nicht so wichtig, dass wir uns dadurch fast kaputt machen. Und ich glaube, wenn man mal so richtig krank oder Schwierigkeiten hatte und wieder rauskommt, dann wird man dankbar, oder? Kannst du dich erinnern, als du im Krankenhaus lagst und die Ärzte gesagt haben, es geht wahrscheinlich zu Ende mit dir? Und du hast vielleicht wie Hiskia unter Tränen gebetet, Herr, ich würde gerne meine Enkelkinder noch sehen und für meine Kinder und für meine Frau da sein, könntest du mir vielleicht noch ein bisschen geben? Und er hat gesagt, okay, mache ich. Und plötzlich eine Untersuchung, der Arzt sagt, Mensch, was ist bei ihm passiert, was denn? Ist alles gut? Echt? Ja, können nach Hause. Hast du diese Momente deines Lebens vergessen? Ich hoffe, dass das funktioniert, weil ich und meine Technik sind nicht unbedingt immer Freunde. Ich hab's geahnt, aber irgendwas hakt.
Einfach nach oben. Nach oben. Alles klar. Immer nach oben. Diesen hier. Alles klar, mein Lieber.
Vielen Dank. Gut, dass wir diesen Bruder haben. Ich werde zumindest völlig hilflos. Das Erste. Gott macht etwas Herrliches aus nichtigem Material. Ich finde dieses Zitat von William MacDonald so schön. Gott macht aus Bitterem Süßes und kann der Asche Schönheit verleihen. Der Mensch wurde geschaffen aus Gold, aus Edelsteinen, Silber, aus was? Aus Staub. Staub ist Materie im höchsten Verfall. Und daraus macht Gott die Krone seiner Schöpfung. Dieser Gott ist dein Gott, wenn du Jesus Christus in dein Herzen und Leben eingeladen hast. Warum sage ich das am Anfang? Weil wir manchmal glauben in unserem Gemeindebau, ja, wenn wir das und dieses und jenes hätten und wenn der bei uns wäre und das, ja dann könnte der Herr richtig was machen, da ist richtig Material da. Wisst ihr, manche Gemeinden werden herausgefordert, weil es andere Gemeinden gibt, die einen vormachen, es muss alles perfekt sein. Und vielleicht liegt man in einer Gemeinde, wo vielleicht jemand ist, der, wir haben ja hier wunderbare, begnadigte Musiker, das ist ja ein Geschenk des Herrn, auch ein Sänger, ja, also herrlich. Aber manche haben das vielleicht nicht so und gehen nach Hause und denken, wow, was der da am Piano macht, das werde ich wohl erst in der Ewigkeit drauf haben, aber versteht ihr? Und dann vergleicht man sich und denkt, oh, wenn ich unseren Chor höre, die singen mehrstimmig, alles so perfekt bei uns. Ach, der liebe Herr. Na, der Heiland, du bist ja gnädig, das weiß ich. Aber versteht ihr? Dann fängt man an, mutlos zu werden. Und manchmal wird dann von bestimmten Richtungen uns erklärt, dass es dann unwürdig ist, dem Herrn so zu dienen, wenn man nicht perfekt ist. Und das ist die größte Lüge, die es gibt. Ich habe die Bibel mehrmals durchgelesen, vom 1. Mose bis Offenbarung. Ich kann nicht entdecken, dass Gott mit perfekten Menschen viel anfangen konnte. Die Bibel ist voll, vom 1. Buch bis zum letzten Buch, dass er mit erbärmlichen Versagern Geschichte gemacht hat. Und wenn du das Gefühl hast, mit mir ist nicht viel los, herzlich willkommen beim Heiland. Wenn du glaubst, mit dir stirbt die Weisheit aus, hat der Herr für dich keine Möglichkeiten, dich zu gebrauchen. Ich war mal auf einer Veranstaltung, um zu prüfen, ja, ist nicht meine Richtung, aber ich war da zum Prüfen und da war ein Megachor und alles bombastisch. Und dann machte der Redner sich lustig über eine Schwester in einer kleinen Gemeinde, die vielleicht nicht die beste Pianistin war und 5, 6 Sänger, die vielleicht nicht die beste Stimme hatten. Und der ganze Saal grölte. Ich habe so einen Hals gekriegt vor Wut. Ich habe gesagt, Herr, jetzt musst du mich wirklich in Ketten legen, sonst gehe ich denen an die Gurgel. Und ich habe gebetet, Herr Jesus Christus, bitte schenk mir, dass ich den nachher mal spreche unter 4 Augen. Und wenn ich ehrlich bin, mit denen hätte ich gerne mal so in einen Raum alleine, wäre ich denn gewesen. Aber das habe ich dann nicht gebetet, weil ich wusste, dann zieht der Herr mir die Ohren lang. Und wisst ihr, ich habe die Möglichkeit bekommen. Und da waren mindestens 100 Leute in den Raum drin. Hat noch jemand eine Frage an den Dozenten? Okay, dann mal los. Dann habe ich gesagt, lieber Redner und so, schämen Sie sich gar nichts. Schämen Sie sich gar nichts. Was für ein Bild geben Sie mit? Stellen Sie sich mal vor, da sitzt irgendein Bruder, eine Schwester, die vielleicht nicht alles perfekt macht, aber mit dem Herzen dabei ist. Und Sie lachen die aus? Das ist also Ihre Erkenntnis von Gemeindearbeit? Dann haben Sie nichts verstanden im Reich Gottes. Gar nichts. Was bilden Sie sich eigentlich ein? Tun Sie Buße. Der hat nicht geantwortet. Keiner hat in diesem Raum geantwortet. Ich bin dann rausgegangen. Ist auch keiner nachgekommen. Vielleicht auch besser so. 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 27 und 28. Sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache. Und jetzt haltet euch fest, ihr sitzt hier alle, ja? 1. Korinther, Kapitel 6, Vers 9 und 11. Das müssen wir in unseren Gemeinden öfters mal lesen. Wisst ihr, was da steht? Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Ehrt euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Wollüstige, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und jetzt kommt es. Den Satz müsst ihr unterstreichen, eure Bibel. Und das sind manche von euch gewesen. Semikolon. Aber, göttliches Aber, ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Wisst ihr, mit uns ist allen nicht viel los. Ich habe festgestellt, dass in der Gemeinde Jesu viele Existenzen, die gescheitert sind, fast nur da sind. Ja, wann hast du dich denn bekehrt? Oder warum hast du dich bekehrt? Warum hast du Jesus Christus eingeladen? Weil du so ein toller Hecht bist oder so eine tolle Taube oder so, ja? Warum hast du dich bekehrt? Weil du erkannt hast, ich kann vor diesem heiligen Gott nicht bestehen. Ich bin ein elender Sünder. Und deswegen habe ich gesagt, dieses Schild, wir vergessen ganz schnell, wo wir herkommen. Dann fangen wir Christen an, uns zu erheben. Und das macht Stimmung auch, ja? Verstehe nicht, warum die so leben und ich verstehe das nicht und dies nicht. Moment mal, lieber Bruder, liebe Schwester, hast du vergessen, wo der Herr dich rausgeholt hat? Wisst ihr, der Nehemia, ich glaube, der hat auch einen kleinen Schock bekommen, als der dort nach Jerusalem wieder ging. Und wisst ihr, was dort steht? Nehemia, Kapitel 1, Vers 3. Und sie sagen zu mir, die übrig gebliebenen, die von den Gefangenen dort in der Provinz übrig geblieben sind, leben in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauer von Jerusalem ist niedergerissen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Das ist doch mal eine tolle Nachricht, oder? Menschlich gesehen, Kauschlag. Die Mauer damaliger Zeit war die Sicherheit, um vor den feindlichen Angriffen gewappnet sein zu können. Kein Schutz. Vielleicht fühlst du dich momentan auch so. Vielleicht fühlt ihr euch in eurer Gemeinde momentan so, dass wir sagen, also, da geht alles drunter und drüber. Alles ist niedergerissen. Es ist nicht mehr so, wie es war. Nehemia, Kapitel 2, Vers 17. Nun sagte ich zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem verödet daliegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt und lasst uns die Mauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger geschmäht werden können. Und das wünsche ich dir und mir an diesem heutigen Tag, wenn ihr nur das eine mitnimmt. Diesen Blick zu sagen, ehrlich zu sagen, ja, Chaos, verbrannte Steine, alles kaputt. Aber kommt, lasst uns aufbauen. Wisst ihr, Freude im Gemeindebau, trotz Krise, bedeutet nicht, dass wir Freude, dass wir jetzt wie so ein Honigkuchenpferd Galoppsprünge jeden Tag machen. Das meint die Bibel damit nicht. Aber dass wir diesen Mut haben, nicht nur auf die verbrannten Steine zu schauen. Nehemia Kapitel 3, Vers 34. Und er sprach von seinen Brüdern zu den Oberschichten von Samaria und sagte: Was machen die ohnmächtigen Juden? Wollen sie Jerusalem für sich befestigen? Wollen sie zum Opfer schlachten? Wollen sie es heute vollenden? Wollen sie die Steine aus dem Schuttaufen wieder zum Leben bringen? Sind doch alle verbrannt. Lieber Bruder, liebe Schwester, im Gemeindebau ist es manchmal so, dass wir das Gefühl haben, ja, da ist nichts los mit uns, ja? So viel verbrannt, so wie verbrannte Erde manchmal auch, wo wir denken, oh, da ist menschlich so viel kaputt gegangen. Jesus Christus ist der Meister in Heilermachen. Ich sage immer, Jesus Christus macht aus dem zerbrochensten Porzellan Meißnerporzellan. Dein Leben kann noch so zerbrochen sein. Du kannst noch so gescheitert sein. Geh zu ihm. Dieser Herr, der ein Wort geredet hat und diese Welt ins Leben gerufen hat, der kann ein Wort sprechen in deinem Leben und es wird wieder alles gut. Aber geh zu ihm. Das Zweite. Obwohl einige nicht mitarbeiteten, gab es viele Helfer. Ein Zitat vorab. Grüble nicht darüber nach, was du für Jesus tun willst. Verlass dich auf das, was er zuerst in dir und dann durch dich tun will. Das ist ganz wichtig. Versuch auch bloß nicht, bei allem Respekt, ich bin völlig bei meinem Bruder Wolfgang Bühne, diese alten Glaubensväter zu studieren und Schwestern, ja, wunderbar. Aber mach bloß nicht den Fehler und kopier sie. Dann gehst du mit Pauken und Trompeten den Bach runter. Ich war damals gerade jung bekehrt, knappe 18, lese das Buch von Georg Müller. Der Mann hat stundenlang gebetet. Dann habe ich gesagt, wenn der Georg Müller das macht, muss der Christian Rosenberg das auch machen. Und dann habe ich versucht, am Tag 6-7 Stunden zu beten. Aber irgendwann gemerkt, das geht nicht. Habe meine Wiedergeburt in Frage gestellt, warum kann der Georg Müller das und der Christian Rosenberg nicht? Bis mir jemand geholfen hat, gesagt, weißt du, den Glauben in den Fußspuren gehen, dir ist Vertrauen, aber du hast dein Leben und wir können nicht kopieren. Kennt ihr die Bibelstelle, als David gegen Goliath kämpft? Welche Rüstung hat er zuerst angehabt? Die von Saul. Die waren viel zu groß. Der ist dann ein paar Mal hin und her gegangen und hat gesagt, geht nicht. Und dann hat er seine Steine genommen, seine Schleuder, und damit hat er den Riesen besiegt. Merkt ihr das? Lege du heute die Rüstung von Saul ab. Vielleicht ist das dein Problem. Du versuchst, irgendjemand zu kopieren, eine Glaubensschwester, einen Glaubensbruder oder wem auch immer. Vergiss es. Gott hat nur Originale, keine Kopien. Nimm deine 5 Steine, die scheinbar lächerlich sind, und deine Steinschleuder. Du hast einen Riesen vor dir. Es kommt nicht auf dich an. David hat es erkannt. Ich komme im Namen des Herrn. Das ist der Schlüssel zum Sieg. Nicht die großen Schwerter zu haben oder die gewaltige Rüstung von Saul. Und das wünsche ich dir auch. In Nehemia Kapitel 3, die Verse 1 bis 32, da lesen wir immer wieder etwas von und der besserte aus und der besserte aus. Und das ist Teamwork in der Bibel. Kein Mann, ein Mannbetrieb, ja. Gibt es ja manche Älteste auch oder manche Pastoren, die glauben, dass sie alles alleine machen müssen und alles bestimmen. Das ist der Tod einer jeglichen Entwicklung in einer Gemeinde. Und dass da keine Freude aufkommt, kann ich verstehen. Es gibt manche Gemeindeleiter, die wissen alles besser. Da bestimmen sie jemanden, der soll Kinderarbeit machen. Und dann heißt das, lieber Bruder Alex oder wie auch immer, oder Petra, wunderbar, dass du die Kinderarbeit machst. Und wir unterstützen dich im Gebet und mit Material. Und du machst es so, wie der Herr das dir aufs Herz legt, mit ganzem Herzen dabei. Und dann kommt die Schwester und der Bruder und sagt, lieber Pastor, ich habe gerade auch festgestellt, die Flanelltafel, damit hat wahrscheinlich noch Noah gearbeitet, können wir die mal ersetzen? die Stifte, die wir haben. Da hat wahrscheinlich auch jemand in der Stifte die Skizzen noch mitgeschrieben. Ja? Also können wir das mal schöner machen, ein bisschen was Vernünftiges kaufen für die Kinder?
Nein, nein. Das war bei uns damals auch in der Kinderarbeit so.
Kennt ihr das? Ihr guckt alle ganz ruhig, aber ich glaube, ihr kennt das, oder? Da steht in Vers 5 in Nehemia 3, aber die Vornehmen unter ihnen beugten ihre Nacken nicht zum Dienst für ihren Herrn. Das wird es immer wieder geben. Es gibt Leute, die setzen sich voll ein für den Herrn und manche nicht. Aber bei manchen, die sich nicht einsetzen, sind nicht diejenigen schuld, die sich nicht einsetzen, sondern die Leiter, die diese jungen Menschen blockieren. Aber es gibt immer wieder Leute, die dabei sind. Und darüber darfst du danken. Dankst du noch für jeden Mitarbeiter deiner Gemeinde? Oder heulst du und sagst, oh, wir waren früher, waren wir 220, jetzt sind wir nur noch 120. Dank doch aber für die, die dabei sind. Dank für die Geschwister, die Tag für Tag, Woche für Woche mitarbeiten. Und sag ihnen das auch mal. Hier gibt es einen kleinen, ich weiß nicht, ich hoffe, dass er ein Christ ist. Das ist der Hannes. Der liest gerade ein Buch. Jetzt ist er erschrocken, weil ich ihn beim Namen nenne. Der Hannes macht einen super Dienst. In meiner Bibel steht, da sagt Jesus, wer einem meiner geringsten Brüder ein Glas Wasser gibt, das werde ich nicht vergessen. Hannes, du hast heute zig Gläser Wasser gegeben. Wenn hier keiner dich auf dem Zettel hat, Jesus hat dich nicht nur auf dem Zettel, er hat dich auf seinem Herzen. Und übrigens, hier, von dir persönlich, Wasser, ja? Das machst du richtig klasse. Mein Junge, bleib dabei, dien Jesus Christus und denke nie, es ist ein kleiner und unwichtiger Dienst. Alles, was wir vom Herzen für den Heiland tun, ist gut und wichtig. Gott segne dich, Hannes. Markus, mit dem Beinamen Johannes, der verlässt seinen Platz in Apostelgeschichte 13,13. Dort auf dem Weg, ja. Der ist so ein bisschen dabei und dann irgendwann kriegt er kalte Füße wahrscheinlich und haut ab. Und Barnabas und Paulus kommen da ziemlich aneinander, ja. Johannes aber sonderte sich von ihnen ab und kehrte nach Jerusalem zurück. Und man muss wissen, Perge in Pamphylien damaliger Zeit, das war klar, war Halligalli los auf dem Weg. Da gab die Worte auch mal verdroschen. Und er war jung. Mein Herz blutet jedes Mal, wenn ich merke, dass Leute, die einen guten Start mit Jesus hingelegt haben, irgendwann nicht mehr kommen. Aber wir sind schnell dabei zu sagen, ja, die Bekehrung war doch gar nicht echt und die Wiedergeburt auch nicht. Da sind wir ganz schnell dabei. Aber vielleicht warst du der Grund. Vielleicht hast du keine Jüngerschaftsschulung mit ihm gemacht. Hast du diesen Neubekehrten begleitet? Wie am Anfang. Alle wollen Feuerwerk machen. Aber wer nimmt diese Neubekehrten an die Hand und führt sie hinein in die Bibel, führt sie hinein in gewisse Dinge? Das ist eine der größten Seuchen in der Gemeinde Jesu Christi. Und das müssen wir auch noch viel lernen. Wirklich Jüngerschaft zu machen. Sich Zeit nehmen. Nicht sagen, hier ist eine Bibel, hier ist eine Konkordanz, sondern mach mal, mein Junge, der Herr segne dich. Die Leute wissen gar nicht, was los ist. Was ist ein Kapitel, ein Vers, eine Parallelstelle? Was ist eine Konkordanz? Ein neues Auto von Mercedes? Oder was ist das? Ihr lacht. Aber so gehen wir mit Neubekehrten oft um. Und die wissen irgendwann gar nicht, oder Menschen, die aus schweren Süchten kommen, die brauchen Begleitung, die brauchen einen neuen Freundeskreis, die brauchen Hilfe, die haben Schulden, die haben Probleme am Hals, die haben vielleicht Feinde, die sie den Kopf kürzer machen wollen. Ja, wenn sie sich an der Evangelisation bekehren, dann sind wir Feuer und Flamme. Wunderbar, der Willi hat sich bekehrt, endlich hat der Willi sich bekehrt. Ja, aber wer nimmt den Willi an die Hand, dass er sein Leben ordnet? Freude im Gemeindebau, trotz Krise. Ich freue mich jedes Mal, dass trotzdem immer noch so viele da bleiben, dass es weitergeht. Und das möchte ich euch und mir ins Herz rufen. Trotz mancher Krise in deiner und in meiner Gemeinde ist das entscheidende 5 Worte. Matthäus 16, 18. 5 Worte. Bring sie dir ein. Du kannst alles vergessen, was ich heute sage, aber diese Sachen nicht. Jesus Christus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Nimm diese 5 Sachen mit. Ich, sagt der, ich bin der, ich bin, Yahweh. Das ist nicht irgendein Hinterhergelaufener oder irgendein Mensch. Es ist Gott, der es zusagt. Ich werde, das heißt, er möchte. Du musst dir sagen, ach Herr, könntest du uns vielleicht helfen? Ich weiß ja gar nicht, ob es dich bewegt, die Gemeinde zu bauen. Er will es. Ich werde, und jetzt kommt etwas Wichtiges für uns Gemeindeleiter, ich werde meine Gemeinde, es ist die Gemeinde des Herrn Jesus, nicht deine. Ich werde meine Gemeinde, Ekklesia, die Herausgerufene, und ich werde bauen. Oh, das Wort, das hat mich mal in der stillen Zeit so bewegt, dass ich auf meine Knie gegangen bin und gesagt, Herr Jesus, also du bist der größte Baumeister aller Zeiten und du baust schon über 2000 Jahre an der Gemeinde, bist immer noch nicht fertig. Dann gebe ich meiner Gemeinde auch noch eine Chance. Dann kommst du mit uns auch klar. Ich dachte schon, nach 18 Jahren ist bei uns manchmal alles weg. Ja? Nein, sagt der Herr, ich baue. Noch ein Schild vor deine Gemeinde. Vorsicht, Baustelle. Wann ist das Schild weg? Nachdem du 5 Jahre mit dem Herrn unterwegs warst. Oder nachdem besondere Menschen euch ganz gewaltige Bibelarbeiten in eure Gemeinde gegeben haben. Dann nimmt der Herr das Schild weg und sagt, alles fertig. Ist das so? Nein. Weißt du, wann das weg ist? In der Ewigkeit. Und wenn du vielleicht dachtest davor, muss ich dich enttäuschen, solange du und ich hier bin, niemals. In Hesekiel Kapitel 34, Vers 4 und 16 lesen wir etwas von einem Hirtenherz. Und ich lese uns das vor. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt und die Kranken nicht geheilt und das Gebrochene nicht verbunden und das Versprengte nicht zurückgebracht und das Verlorene nicht gesucht, sondern mit Härte habt ihr über sie geherrscht, mit Gewalt. Vers 16. Das Verlorene will ich suchen und das Versprengte zurückbringen und das Gebrochene will ich verbinden und das Kranke will ich stärken, das Fette aber und das Starke werde ich austilgen. Mit meinem Recht werde ich sie weiden. Liebe Brüder, und das ist nicht nur die Aufgabe auch eines Gemeindeleiters. Manche sagen, ja, der August, der kommt nicht mehr. Also Christian, nun geh doch mal den August nach. Ja, natürlich muss ich als Gemeindeleiter auch für meine Schafe da sein. Aber in meiner Bibel steht, dass wir gegenseitig eine Verantwortung haben. Und wenn es dir so auf dem Herzen liegt, Tante Gertrud hat immer gesagt, mein Junge, liegt es dir auf dem Herzen, den Willi zu besuchen? Ja, genau, dann besuche ich mal. Kennt ihr die Geschichte von Petrus, als er zurückging zum Fischen, nachdem er Jesus verraten, verleugnet hat, geschworen hat, ich kenne den nicht? Johannes 21, da steht er, Vers 9 und 10. Als sie nun ans Land ausstiegen, sehen sie ein Kohlenfeuer liegen und Fisch darauf und Brot. Jesus spricht zu ihnen, bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Vers 12. Jesus spricht zu ihnen, kommt her, frühstückt. Also ich bin ehrlich zu euch. Wenn ich Jesus gewesen wäre, ich hätte Petrus und alle anderen im See Tiberias ersoffen. Das sage ich so, wie ich hier stehe. Und Jesus macht ein Frühstück. Brüder, es gab in meinem Leben eine Zeit, wo ich weg war. Ich war 4 Jahre lang Feuer und Flamme für Jesus nach meiner Bekehrung. Ich habe 4 Jahre alles unternommen, um unterwegs zu sein für ihn. Und dann gab es eine Krise in meinem Leben. Und dann war ich fast 3 Jahre weg vom Herrn. Als ich zurückgekommen bin, zurückkommen durfte, hat er mich nicht weggejagt. Er hat mich wie den verlorenen Sohn voller Dreck, der Sünde, aufgenommen, nachdem ich bekannt habe, Herr, vergib mir meine ganze Schuld und Sünde. Das ist die wahre Freude im Gemeindebau, dass er uns nicht verscheucht und wegjagt, wenn wir mit unseren Sünden überfordert am Boden liegen. Was ist der Grund für wahre Freude trotz Krise? Unser Können? Vergiss es. Es ist Jesus Christus, er allein. Kennt ihr den Propheten Elia? Mein Bruder Wolfgang Bühne hat da ein wunderbares Buch drüber geschrieben, einer meiner Lieblingspropheten. Dieser Mann hat unglaublich geeifert für den Herrn, war wirklich einer der gesegnetsten Propheten mit in der Bibel. Und da lesen wir etwas in 1. Könige 17,1. Und Elia, der Tischbiter aus Tischbe in Gilead, sagte zu Ahab, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, nur bis dahin. Welchen Gott hat er angesprochen? Den Gott Israels. Okay, Und ein paar Verse weiter, da lesen wir in 1. Könige Kapitel 19, Vers 14. Und siehe, eine Stimme geschah zu ihm: Was tust du, Elia? Und jetzt kommt Vers 14, und er sagte: Ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen. Moment mal, ist doch der Gott Israels, oder? Wir lesen in 1. Könige 19, in Vers 4 und 14: Ich allein bin übrig geblieben, Herr. Dein Volk, alle weg. Und Vers 18 sagt Gott übrigens: Ich muss sie korrigieren, 7000 haben auch nicht die Knie gebeugt. Merkt euch das mal. Als Elia demütig war und ein Herz hatte für Gott und für die Sache Gottes, da hat er sich verbunden mit dem Volk Israel. Da hat er gesagt: Das ist der Gott Israels, unser Gott. Und als er dachte, er ist der alleine große Macher, da war der Gott Israels weg. Da gab es nur noch den Gott von Elia. Und Gott sagt: Mein Freund, da hast du falsch gerechnet. Ist das nicht in unserem Leben so, dass wir manchmal denken, ohne uns stirbt die Weisheit aus? Das musste Elia auch erkennen. Nein, Elia, da hast du dich geirrt. Und manches Mal irren wir uns auch. Der dritte Punkt. Angriffe kommen, aber die Hilfe Gottes auch. Sören Kierkegaard, ich hoffe, dass Sie den kennt. Wenn nicht, dann müsst ihr euch Bücher von dem kaufen, mal lesen. Ja? Der hat ein wunderbares Zitat geschrieben. Ja? Ich bin vom Herzen dankbar für alle Niederlagen und Krisen, denn sie sind es, die mich immer wieder zurücktreiben in das Gebet und in die Arme Gottes. Die Angriffe kommen. Was haben wir denn bei Nehemia? Nachdem er dort hingeht und die Mauer wieder aufbauen will. Nehemia Kapitel 2, Vers 19 und 20. Als aber Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der amoritische Knecht, und Geshem, der Araber, davon hörten, spotteten sie über uns und verachteten uns und sagten: Was ist das für eine Sache, die ihr da tun wollt? Wollt ihr euch gegen den König empören? Da gab ich ihnen zur Antwort und sagte zu ihnen: Der Gott des Himmels, er lässt es uns gelingen. Und wir, seine Knechte, wollen uns aufmachen und bauen. Ihr aber werdet weder Anteil noch Anrecht noch Gedenken an Jerusalem haben. Vielleicht wirst du auch ausgelacht. Ach, was willst du denn noch Jugendarbeit machen? Da kommen sowieso nur zwei. Schmeiß doch das alles hin. Du machst immer noch Hauskreis bei dir? Ihr seid doch sowieso nur noch zu dritt. Vergiss es. Diese Worte kommen direkt aus der Hölle. In meiner Bibel steht, wo zwei und drei versammelt sind, sagt Jesus, da bin ich mitten unter. Oh, ich bin dem Herrn so dankbar, dass da nicht steht, wo 20 oder 30 versammelt sind. Oder 200 und 300. Der sagt: Mensch, wo zwei und drei sind. Darf ich etwas zeugnishaft sagen? Ich hatte damals jahrelang Jugendarbeit gemacht. Und am Anfang waren wir so drei, vier Leute, obwohl da über 100 junge Leute waren. Ich bin mit der Bahn immer gefahren von uns bis dorthin, ungefähr gute 35 Minuten und dann nochmal 10 Minuten zu Fuß. Manchmal hat es geregnet, manchmal gestürmt. Und ich bin ehrlich zu euch, ich habe manchmal gesagt: Herr, das kann auch ein anderer machen, oder? Manchmal war ich und jemand anders da, ungefähr 4-5 Monate, nur zu zweit. Wisst ihr, was wir gemacht haben? Wir sind auf die Knie gegangen und haben gesagt: Heiland, hier sind so viele Stühle. Wir kommen nicht eher von den Knien hier runter. Ich komme jeden Montag, ist mir egal. Bis du Gnade schenkst. Und nach über ein halbes Jahr haben wir eine große Jugendstunde gemacht und die Gemeinde war zu klein. Wir waren nachher im Schnitt 40, 50, 60 Leute. Von ehemals zwei. War das mein Können? Wehe, ihr sagt ja. Es war Jesus. Ich habe mich nur für ihn hingeschmissen auf den Knien. Da sollten wir öfters sein. In Nehemia Kapitel 3, Vers 33 und 35, da steht denn, habe ich schon gelesen, ja, diesen Schutthaufen, den wollt ihr wieder zum Leben bringen. Ja, es ist manchmal menschlich vielleicht auch lächerlich, was wir machen und was du machst. Aber dann steht in Vers 38 in Nehemia 3, wir aber bauten die Mauer weiter auf, sodass die ganze Mauer bis zur Hälfte geschlossen werden konnte. Und das Volk war mit ganzem Herzen an der Arbeit. Wisst ihr, was der Schlüssel ist? Von ganzem Herzen. Darf ich dir eine Frage stellen? Bist du noch in der Gemeindearbeit oder in der Gemeindeleitung von ganzem Herzen dabei? Ist es so, dass du am Sonntag schon sagst, Kirchengemeinde, Kirchengemeinde? Ist es so? Gehst du noch zur Bibelstunde mit Erwartung? Oder sagst du, ach, naja, heute nehmen sie den Propheten Jesaja, den habe ich auch schon 10-mal studiert. Kann auch zu Hause bleiben eigentlich, oder? Ich hoffe nicht. Merkt euch eins, hier steht dann noch Nehemia 6, 15 bis 16. Gerade in den Anfechtungen der Arbeit schenkt der Herr besonderen Segen. Paulus sagt in 1. Korinther 16, 9, eine große Tür ist uns aufgetan worden und viele Freunde sind da. Steht das da? Was steht in 1. Korinther 16, 9? Eine große Tür ist uns aufgetan und viele Widersacher. Das passiert, wenn wir uns auf die Seite des Herrn stellen. Der nächste Punkt, sich klar zum Herrn stellen. Hier steht, wahre Jüngerschaft beinhaltet, unsere Häuser, unsere Terminkalender und unsere Geldbeutel für andere zu öffnen, damit sie Christus sehen und ihm nachfolgen können. Und das ist auch bei Nehemia Kapitel 10, möchte ich euch das nochmal lesen, Vers 39 und 40. Und da steht, und der Priester, der Sohn Aarons, soll bei den Leviten sein. Wenn die Leviten den Zehnten erheben und die Leviten sollen den Zehnten vom Zehnten zum Haus unseres Gottes hinaufbringen, in die Zellen des Schatzhauses, denn in die Zellen sollen die Söhne Israel und die Söhne Levi das Hebopfer vom Getreide, vom Most und Öl bringen. Denn dort sind die heiligen Geräte und die Priester, die den Dienst verrichten und die Torhüter und die Sänger. So wollen wir das Haus unseres Gottes nicht im Stich lassen. Ich liebe diesen letzten Satz. Dranbleiben. Hebräerbriefschreiber, Kapitel 10, Vers 24 und 25. Versäumt eure Versammlung nicht, wie es einige als Sitte für sich schon so gemacht haben. Ja. Darf ich dir heute eine Frage stellen? Bist du noch treu? Bist du noch treu in dem, was du tust? Früher hast du vielleicht zu Hause einen kleinen Kalender gehabt, da hast du, oder ein kleines Heftchen, da hast du Gebetsanliegen gehabt. Du hast für die Kranken gebetet, für die Missionare und für die Bibelschulen und ich weiß nicht für wen. Und heute stehst du morgens auf und die erste Zeit, die du streichst, ist diese Zeit. Und deswegen sieht es in deinem Leben vielleicht auch so aus. Fang doch ab heute wieder an zu sagen, Herr, ich möchte wieder zurück. Mit dem ganzen Herzen für dich da sein. Bleib dran. Bleib dran, lieber Bruder, liebe Schwester. Sich klar zum Herrn stellen, eine klare Positionierung. Wir sind oft so durcheinander, weil wir uns verzettern in tausend Dingen. Bleib in deiner Berufung, lieber Bruder, lieber Schwester. Vielleicht sitzt du hier ganz fromm in der Elberfelder oder in der Schlachter und so und man spricht dich an und du hast die Kana-Ansprache perfekt drauf, besser als die Kanaaniter. Ja? Aber wie geht's in deinem Herzen wirklich? Wisst ihr, in manchen Gemeinden müsste man einen Grammy verleihen für Schauspielerei, für Qualitäten, ohne die Schauspielschule. Der Oscar-reif, ja. Wie geht's dir, Bruder? Blendend. Blendend. Aber du tust schon seit 2 Wochen dich in den Schlaf heulen, weil du schon seit 2 Wochen mit deiner Frau so im Streit lebst, dass ihr kurz davor seid, dass eure Ehe zerbricht. Und die Frage, die ich mir stelle, warum sagen wir nicht uns die Wahrheit? Soll ich euch sagen? Weil wir selbst nicht oft glauben, was wir sagen. Das kann ich euch belegen. Wir sagen, wir sind alles Sünder. Stimmt ihr mir zu? Oder ist hier jemand, der kein Sünder ist? Wir sind alle Sünder. Und dann fällt jemand in Sünde und dann machen wir so, als wenn die Welt untergeht. Das hätte ich nicht gedacht. Was denn? Der Kurt. Ja, was ist mit dem Kurt? Du, der Kurt, der ist betrunken gewesen. Ach was, das hätte ich nie gedacht. Von jedem, aber nicht vom Kurt. Dann sage ich, liebe Schwester, der Kurt ist ein elender Sünder. Und wenn der Herr dich nicht festhält, dann gehst du hier raus und sündigst auf Programm, das sage ich dir. Wenn du das nicht glaubst, kennst du dich nicht. Dein und mein Herz ist verdorben, taugt gar nichts. Darauf kannst du bauen, dann gehst du unter in dein Leben, das sage ich dir. Bau auf Jesus. Sich klar zum Herrn stellen. Durch Heiligung zur Freude. Eine gesunde Gemeinde wird darin erkannt, wie ihr Umgang mit Sünde ist. Wir lesen in Nehemia, gerade in Vers, in Nehemia Kapitel 13, die Verse 4 bis 13. Das ist mir so wichtig geworden, was da steht. Der Nehemia, der war ungefähr 12 Jahre weg. Und dann kam er zurück und die Mauer stand, alles war blendend. Stimmt das? Nein! Was haben die denn gemacht? Die haben 12 Jahre gepennt. Nichts gemacht. Manchmal ist das so, ja? Ist eine wichtige Person nicht da und alle fallen da weg. Eliashib, der Priester, der war verwandt mit Tobia. Das war ein übler Kerl. Aber weil das ein Verwandter war, der gesagt, geh du mal in die Vorratskammern und wir schmeißen mal alles raus, was für die Leviten und für den Herrn ist. So, richte dir das mal schön ein. Und Nehemia sieht das und zu Recht schmeißt er alles raus und bringt Ordnung rein. Und dann lesen wir, was das bedeutet, wenn Ordnung reinkommt. In Vers 12. Und ganz Juda brachte den Zehnten vom Getreide von Most und El zu den Vorratskammern. Weintrauben oder Most in der Bibel immer ein Bild auch für Freude und Öl natürlich auch oft ein Bild für den Heiligen Geist. Das heißt, die Freude im Heiligen Geist kommt, wenn wir klar mit Jesus stehen, wenn wir das rausschmeißen, was sich in uns einnisten will. Nehemia hat alles rausgeschmissen. Das heißt Buße tun. Nicht nur bekennen, nicht nur sagen, oh, das ist blöde, was ich mache. Die Sünde rausschmeißen aus unserem Leben. Und dann kommt die Freude auch wieder. Mein Bruder hat eben Jim Elliot erwähnt. Das ist einer meiner Lieblingssprüche. Den könnte ich mir vorstellen. Ich habe zwei Lieblingssprüche, wenn ich ehrlich bin. Ich habe immer zu meiner Familie gesagt, wenn ich nicht mehr bei euch bin, auf meinen Stein drei Worte. Johannes 19, Vers 30, wer weiß es? Es ist vollbracht. In den drei Worten ist alles. Es ist vollbracht. Der Heiland am Kreuz. Aber das ist auch ein Wort, das wäre wert, auch da zu stehen. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um damit zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Ich möchte dir Mut machen, investiert in die Ewigkeit. Es gibt verschiedene Kronen, 5, manche sagen 6, wenn wir die goldenen Kronen aus Offenbarung 4 noch dazu nehmen, von den Ältesten. Aber ich sage jetzt mal, es sind 5. Die unvergängliche Krone für Sieger, 1. Korinther 9, Vers 25, 27. Du darfst den Sieg in Jesus haben, lass ihn dir doch nicht rauben. Jesus ist da, der Überwinder. Geh doch mal wieder ganz neu zu ihm und sag, Herr Jesus, wir beide, wir müssen wieder über die Hindernisse gehen. Mit dir schaffe ich alles. Das Zweite, die Krone des Lebens für Märtyrer, Offenbarung 2, Vers 10. Und das bedeutet nicht nur für Märtyrer, dass sie das Leben für den Herrn gegeben haben, das auch. Aber auch in Drangsal dranbleiben. Wie manche Geschwister werden halb totgeschlagen in den Gefängnissen, sie bleiben dran. Bleib du auch dran. Lass dir diese Krone nicht rauben. Wenn es dunkel wird und schwierig wird in der eigenen Familie, wo sie sagen, du bist so bekloppt geworden mit deinem Jesus, jetzt hör doch mal auf. Oder im Gemeindebau, dass Leute denken, ach ja, keiner hat dich vielleicht auf der Uhr. Aber Jesus hat dich drauf. Jesus hat dich auf seinem Herzen. Die Krone für Seelengewinner, 1. Thessalonicher 2, 19 und 20. Hast du noch ein Herz für die Verlorenen? Betest du noch für die Verlorenen? Dienst du den Herrn noch viel früher, als du gar nicht genug Traktate bekommen hast? Jeder in der Bahn und Bus hier, du brauchst den Heiland. Und heute schweigst du in der Ecke, vermurmelt im Handy oder wo auch immer. Die Krone der Gerechtigkeit für die, die sich auf Jesus kommen, freuen. 2. Timotheus 4, 8. Der Herr wird bald kommen. Freust du dich? Maranatha, rufen wir das? Der Heilige Geist in der Bibel, der Geist Gottes ruft es. Komm, Herr Jesus, komm. Wir sagen, ja, komm morgen. Nein, komm jetzt. Und die Krone der Herrlichkeit für Hirten und Älteste. 1. Petrus 5, 2 bis 4. Was werden wir mit den Kronen machen? Offenbarung 4, 10, 11, wir werden sie vor seinen Füßen niederlegen. Manche Schwester hat gesagt, ach, ich möchte im Himmel am letzten ganz hinten sein, irgendwo so in der Abstellkammer des Himmels oder so. Nee, möchte ich nicht. Ich möchte alle Kronen haben. Und die möchte ich ihnen vor die Füße legen. Weil ich nicht genug Kronen sammeln kann für ihn. Versteht ihr? Es geht um ihn, nicht um mich. Es geht um ihn. Und das Letzte. Alles wird einmal vollkommen gereinigt sein. Die Gemeinde ist die Braut des Herrn, die er so sehr liebt, dass er keine Flecken und keine Runzeln an ihr erträgt, sagt C.S. Lewis. Freude im Gemeindebau. Bruder, Schwester, auch wenn es manchmal dunkel aussieht, wenn manchmal mehr Gewitter da ist als Sonne, bleib in deinem Dienst, bleib in deiner Gemeinde. Bring dich ein. Mindestens eine Gabe hast du bekommen vom Herrn, sagt die Bibel. Mindestens eine. Bring sie ein für den Herrn. Unser Heiland kommt bald. Und ich hoffe, dass wir ihn wirklich vom Herzen erwarten. In Nehemia 3, 13,30 das Ziel vor Augen, da steht alles zur Ehre Gottes. Und einer meiner Lieblingsverse in der Bibel, gerade auch als Gemeindeleiter, Epheser 5, Vers 27, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstelle, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Einmal, Geschwister, findet die Hochzeit des Lammes statt, ja? Und wir werden ewig mit dem Herrn vereint sein. In einer vollkommenen Gegend, mit einem vollkommenen Körper. Wisst ihr, worauf ich mich am meisten freue? Und dafür lohnt sich alle Krise. Und manchmal ist es so, Hiob sagt, mit Tränen blickt mein Auge auf zu meinem Schöpfer. Und er sagt einmal, wo ist ein Gott, der Lobgesänge gibt in der Nacht? Und wisst ihr, dieser Gott ist dein Gott. Und ich wünsche mir von Herzen, dass du dir von nichts und niemandem die Freude rauben lässt, weiter in Gemeinde zu bleiben. Und wenn deine Gemeinde richtig durchgeschüttelt wird, das ist ein gutes Zeichen. Der Teufel interessiert sich nur für Leute, die ihn gefährlich sind. Wenn ihr nie keine Probleme habt, keine Anfechtung, dann interessiert er dich gar nicht, dann hat er dich schon in deiner Tasche. Der Teufel greift nur die an, besonders gerne, die sich ganz dem Herrn Jesus hingeben. Deswegen, Bruder, Schwester, lass dich nicht erschrecken, als kommt etwas ganz Komisches auf dich zu. Nein, es ist vielleicht gerade das Zeichen, dass du mit dem Herrn unterwegs bist. Denk an Hiob. Gott segne uns. Amen. Ich möchte noch mit uns beten, wenn das okay für euch ist. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen, dass wir als deine Kinder so begnadigt sein dürfen durch das, was dein Sohn Jesus Christus für uns getan hat. Und Herr Jesus, wir beten dich an. Wir danken dir von Herzen, dass du für Sünder gekommen bist und wir sind Elende. Und du hast uns mit deinem heiligen Blut gereinigt. Und in deinem Wort steht geschrieben, dass das gute Werk, was du in uns angefangen hast, das wirst du allein vollenden. Und das ist mein Trost und meine Hoffnung in all den grauen Alltag, der manchmal auch von so vielen Niederlagen geprägt ist. Herr Jesus, danke, dass wenn du im Boot bist, dass dieses Boot nie untergehen kann. Und auch eine Gemeinde, wenn sie in der Berufung bleibt und in deiner Rufweite und auf dich gebaut, kann sie nicht untergehen. Und dafür beten wir dich an. Und du wirst bald kommen, Maranatha, geliebter Herr. Amen.